Wir sprechen ja über die nächsten 2030 Tage. Es kommt nicht darauf an, die Zukunft zu kennen. Es kommt darauf an, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. In Deutschland haben wir eines der besten, wenn nicht sogar das beste Gesundheitssystem der Welt. Und das Erste, was wir tun, ist nicht ein Termin beim Arzt, sondern wir nehmen unser Handy und schildern dort unsere Symptome. Und es gibt eine Vorselektion. Und die zweite Selektion, die passiert, oder der zweite Schritt ist es, Sie können dann über Ihr Device mit einem Arzt sprechen und schon mal das Erste abklären. Und der Arzt sagt Ihnen, wo Sie dann hingehen müssen oder ob Sie überhaupt noch zu einem weiteren Arzt gehen müssen. Also der letzte Satz gefällt mir natürlich sehr gut, oder der letzte Teil Ihrer Frage.
Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Diese Frage stellten wir 2022 der Branche und uns erreichten eine Vielzahl an Antworten. Außerdem sprach ich darüber mit den Verantwortlichen bei Google, Meta oder IBM und dazu noch mit Zukunftsforschern, Professoren und verschiedensten Experten, woraus am Ende eine Podcast-Trilogie entstand, die Sie unter www.versicherungsbude.de/2030 finden können. Mittlerweile spreche ich mit den Vorständen und Entscheidern der Branche ebenso über die Zukunft. Allerdings rückt 2030 immer näher und um Fairness in den Prognosen zu erhalten, lautet die Frage nun, wie schaut die Versicherungsbranche in 2030 Tagen aus? Und darüber spreche ich heute mit Martin Fleischer, Vorstand im Konzern Versicherungskammer für die Personenversicherung, Produkte und Mathematik. Hallo Herr Fleischer, schön, dass Sie Zeit für unser Gespräch nehmen.
Herr Peterson, vielen Dank für die Einladung und ich bedanke mich auch, dass ich mir diese schöne Reihe einreihen darf.
Erstmal ganz kurz, stellen Sie mal selbst kurz vor, wer sind Sie, was machen Sie, wie lange sind Sie in der Branche, was tun Sie so?
Oh, das waren jetzt viele Fragen. Ich mache es mal ganz kurz. Was ich tue, haben Sie schon gesagt. Das Wichtigste ist mir natürlich immer meine Familie. Ich bin Ehemann, Vater von 2 Kindern, wohne im Süden von München, was man vielleicht auch in der Sprache hören könnte. Ich bin leidenschaftlicher Teamspieler, Berg- und Skisportler und Ausdauersport. Das sind so meine Hobbys, die ich betreibe. Die zweite Frage von Ihnen war, wie lange bin ich in der Branche? Ganz kurz nachrechnen, Sie haben schon 2030. Es passt von der Quersumme auch ganz gut. 23 Jahre bin ich jetzt in der Branche, wenn man das Studium dazu zählt. 25 Jahre. Und den Rest haben Sie erwähnt, Herr Peterson.
Ja, aber sehr gut. Dann können Sie ja schon mal eine fundierte Aussage über die Zukunft treffen. Weil da haben Sie ja schon ein bisschen was erlebt über die aus der Vergangenheit. Deswegen meine erste Frage an meine Gäste ist immer, ein bisschen konkreter, und zwar, wir führen das Gespräch am 7. August 2025 und die erste Frage ist deswegen mal ganz einfach, und zwar, wie sieht die Branche in 2030 Tagen aus? Das ist nämlich der Donnerstag, der 27. Februar 2031.
Lass mich ganz kurz rechnen. Das sind ein bisschen über 5,5 Jahre, wenn Sie 31, ich habe es jetzt nicht mit den Tagen gerechnet, ja. Keine Angst, 5,5 Jahre, um mich zu kalibrieren, mache ich bei solchen Fragen immer den Rückwärtsblick. Was war vor 5 bis 6 Jahren? Das war 2020. Oh, wir waren kurz vor dem Lockdown.
Ja.
Und wenn Sie mich damals gefragt hätten, was passiert in den nächsten 2030 Tagen, hätte ich Ihnen bestimmt nicht das sagen können, was wirklich passiert ist. In der Assekuranz ist wahnsinnig viel passiert. Und aber nicht nur, dass wir den Lockdown hatten, sondern ich sehe eher den Outcome. Die Corona-Pandemie war einer der, wenn nicht sogar der Digitalisierungsbeschleuniger in der Branche in den letzten Jahren. Wer hätte denn gedacht, dass wir so viel Hybrid arbeiten? Ich weiß gar nicht, ob es dieses Format gegeben hätte, das wir beide jetzt so führen, beziehungsweise nicht so in diesem Ausmaß. Wer hätte gedacht, dass unsere Mitarbeiter so viel im Homeoffice arbeiten? Wer hätte gedacht, dass wir im Vertrieb, im klassischen Vertrieb, so viel Digitalisierung in dieser kurzen Zeit einführen? Und wir haben ja bewiesen, dass es von einer Minute auf die andere geht. Und wer hätte denn gedacht, dass wir diese Herausforderung so gut meistern? Und jetzt lassen Sie uns gemeinsam schauen, was passiert in den nächsten 5 Jahren. Ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, weil wenn so etwas nochmals kommt wie die Corona-Pandemie, schaut es ganz anders aus. Es wird digitaler werden, es wird interessant werden. Wir werden digital noch näher zusammenrücken, würde ich sagen. Die Homeoffice-Quote bleibt und vor allen Dingen, es bleibt spannend.
Das auf jeden Fall, bin ich auch sicher. Wir reden ja heute auch ein bisschen mehr über die Krankenversicherung, werden wir auch sprechen, wie das so ungefähr aussehen wird. Und die Krankenversicherung oder Versicherung allgemein findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern quasi immer in der Welt, in der sie stattfindet, in der man versichert. Deswegen, was glauben Sie denn, wie die Welt, wie das Leben der Menschen so in 2031 sein wird?
Ich glaube, das Größte ist, es wird technischer, es wird dynamischer und es wird noch transparenter. Sowohl die Kunden als auch die Wettbewerber und wir werden viel mehr wissen über unser Umfeld. Jetzt versuche ich mal ganz spontan auch zu sagen, smarte Devices werden noch mehr Einzug halten. Also nicht nur die Wearables, es zieht ja jetzt schon in jedes Haus und zwar bemerkt und unbemerkt ein. KI ist ganz normal, wenn es nicht an vielen Stellen doch schon normal ist. Wir merken ja schon gar nicht mehr, wo wir künstliche Intelligenz überall einsetzen. Unter anderem, wir stehen ja jetzt entweder in der Urlaubszeit oder nach der Urlaubszeit. Keiner macht sich mehr Gedanken, wenn er nach Japan fliegt oder in ein anderes Land. Er hat einen guten Übersetzer mit dabei. Und das wird ganz automatisch funktionieren. Und ich hoffe, und das ist ein Wunsch für die nächsten Jahre, dass wir wieder nachhaltiger denken. Wir hatten ja jetzt mit Trump so eine kleine Delle. Und wir müssen nachhaltiger denken und es nicht nur ökologisch, sondern auch generationengerechter, gesundheitsbewusster. Und ja, der Megatrend Gesundheit wird noch mehr Einzug halten. Also es waren jetzt einige Punkte, aber es gibt schon viel, was passieren wird.
Ja, aber dann bin ich ja mal gespannt, wenn Sie gerade sagen KI, das wäre nämlich auch so ein Stichpunkt. Was glauben Sie denn, welchen Einfluss hat KI auf Versicherungsprodukte in der Zukunft?
Ich würde ganz gerne mal, was ist das Versicherungsprodukt, dass wir uns da kalibrieren ein Stück weit auch wieder. Das Versicherungsprodukt wird ja von vielen nur als der Tarif und die Bedingungen angesehen. Das Versicherungsprodukt ist doch wesentlich mehr. Es ist der Service, der außenrum ist. Es ist der Vertrieb, der mit dabei ist, den wir ja auch mit dem Produkt kaufen. Es ist das Unternehmen, ein stabiles Unternehmen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was macht KI, dann kann ich Ihnen die Antwort geben, KI wird in jedes Glied der Wertschöpfungskette Einzug halten, Bindestrich, wenn es nicht ohnehin schon war.
Und wenn Sie gerade den Vertrieb ansprechen, wie wird denn der Vertrieb dann sein in 2031 Ihrer Meinung nach? Also werden denn noch Menschen beraten oder wird einfach schon irgendein Chatbot nur noch mich beraten?
Es gibt kein Entweder-Oder. Und ich bin mir sicher, Versicherung, gerade die langfristige Versicherung, sprechen wir jetzt die Krankenvollversicherung an, aber auch die Lebensversicherung hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen kann man aus meiner Sicht fast ausschließlich mit Menschen aufbauen. Und ich vertraue ja dann auch der Technik, wenn es ein guter Mensch gemacht hat. Und so wird es auch mit dem Vertrieb sein. Der Vertrieb wird, wie alle Teile der Wertschöpfungskette, unterstützt werden durch die künstliche Intelligenz. Wir werden überall das sogenannte Co-Pilot Decision Making haben. Das heißt, wir werden besser unterstützt werden, wir werden in der Kundenselektion unterstützt werden. Wir werden aber auch in der Ansprache unterstützt werden, welches Bedürfnis hat denn mein Kunde? Wie kann ich ihm bestmöglich beraten und was ist das bestmögliche Produkt? Und ich bin mir sicher, dass die künstliche Intelligenz hier sehr stark Einzug halten wird.
Wenn wir gerade von den Bedürfnissen der Kunden, der Menschen sprechen, und wir reden mal über das Gesundheitssystem jetzt mal so allgemein. Was glauben Sie denn, wie sich das Gesundheitssystem vom Status jetzt bis da in 5,5 Jahren verändern wird? Oder wird es sich überhaupt groß verändern zu heute in Deutschland?
Ich hoffe.
Das heißt?
Ich fange mal einen Schritt vorne an. In Deutschland haben wir eines der besten, wenn nicht sogar das beste Gesundheitssystem der Welt. Und jetzt kommt es allerdings, es ist auch eines der teuersten. Und wir sehen das in jedem Jahr in der Steigerung der Ausgaben und damit auch in der Beiträge, die wir zahlen. Damit meine ich jetzt nicht nur die private Krankenversicherung, sondern auch die gesetzliche Krankenversicherung. Wir lesen es ja auch jeden Tag in der Presse, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen an ihrem finanziellen Limit sind und dann auch die Zusatzbeiträge erhöhen müssen oder Zuschüsse bekommen müssen aus Steuern. Wenn die Studien, die ich jetzt in der letzten Zeit so bekommen habe und höre, liegt es nicht nur, oder es ist wahrscheinlich ein kleinerer Hebel mit dabei, an den Kosten pro Fall bei einem Leistungserbringer, sondern was vor allen Dingen ausschlaggebend ist in Deutschland, ist die Frequenz. Wir gehen alle zu oft zum Arzt. Und wenn wir Studien uns anschauen im europäischen Vergleich, so geht der durchschnittliche Europäer 2 bis 3 Mal im Jahr zum Arzt. In Deutschland sagen die Studien, und hier gibt es Studien von bis, mindestens 10 Mal im Jahr bis 18 Mal im Jahr geht der Deutsche zum Arzt. Und alleine hier sehen wir schon, hier ist eine Ineffizienz. Das heißt, wenn wir diese Ineffizienz durch eine Steuerung lösen würden und steuern könnten, können wir auch einen großen Hebel bewirken in unserem Gesundheitssystem. Die nächste Herausforderung, die wir auch noch unbedingt lösen müssen, ist die Herausforderung der Demografie. Wir sehen jetzt schon, dass wir in Deutschland, können wir fast weltweit sagen, immer älter werden. Wir werden aber nicht mehr. Ich mache ein paar Beispiele. In Deutschland ist jeder Zweite über 45 und jeder Fünfte über 65 im Rentenalter sozusagen. Und jetzt darf ich Ihnen gratulieren. Sie haben zwar im letzten Jahr 12 Monate verbraucht, de facto sind Sie aber nur biologisch 9,6 Monate gealtert. Anders ausgedrückt, alle 2 Stunden gewinnen Sie 20 Minuten in Ihrem Leben. Ist doch schön. Für Sie persönlich extrem gut. Wenn wir aber auf das Umlageverfahren in der Sozialversicherung schauen, extrem schlecht. Mit dem Alter brauchen Sie ja immer mehr Leistungen. Es gibt aber gleichzeitig immer weniger Junge, die das finanzieren können. Und jetzt fragen Sie mich, was müssen wir in unserem Gesundheitssystem tun? In unserem Gesundheitssystem müssen wir weniger auf der Leistungsseite tun. Hier sind wir wirklich gut aufgestellt. Wir haben die besten Ärzte, wir haben die besten Leistungserbringer. Und das soll auch weiterhin bitte so bleiben, dass wir ganz, ganz oben mitfahren. Wir müssen aber an den Ausgaben arbeiten. Wenn wir die Ausgaben nicht in den Griff bekommen, kollabiert das System.
Wenn ich aber jetzt gerade, also wenn wir, was ich von Ihnen am Anfang gehört habe, weil es wird 10 bis 18 Mal im Jahr, also ich kann festhalten, ich gehöre nicht dazu, mir wird immer erzählt, ich soll gefälligst gehen, von Personen aus meinem Umkreis. Und Sie sagten, der größte Punkt ist einfach die Häufigkeit, die wir gehen. Wollen wir jetzt Leute weniger gehen lassen? Oder kann zum Beispiel da KI jetzt helfen, zum Beispiel? Also das wäre jetzt meine spontane Überlegung gewesen. Ich gehe nicht zum Arzt, sondern ich frage einfach nach Dings da. Also kann ich das in 5,5 Jahren? Heute noch nicht, gehe ich mal von aus.
Also ich kann ad hoc jetzt nicht sagen, ob es der größte Hebel ist, aber es ist ein großer Hebel. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Steuerung brauchen. Ob es jetzt das Primärarztsystem ist oder gegebenenfalls auch die Telemedizin. Die Digitalisierung wird sicherlich Teil der Lösung sein in Zukunft. Wenn wir in Zukunft, und jetzt machen wir beide mal ganz einfach ein Zukunftsbild, das wir jetzt aufmalen können. Stellen wir es uns imaginär vor, wir haben eine Krankheit oder wir fühlen uns nicht so gut. Und das Erste, was wir tun, ist nicht ein Termin beim Arzt, sondern wir nehmen unser Handy und schildern dort unsere Symptome. Und es gibt eine Vorselektion. Und die zweite Selektion, die passiert, oder der zweite Schritt ist es, Sie können dann über Ihr Device mit einem Arzt sprechen und schon mal das Erste abklären. Und der Arzt sagt Ihnen, wo Sie dann hingehen müssen oder ob Sie überhaupt noch zu einem weiteren Arzt gehen müssen. Dann hätten wir ja schon viel Effizienz erledigt. Wir selbst arbeiten ja auch mit telemedizinischen Anbietern zusammen. Ich erwähne immer ganz gerne, ich bin persönlich auch ein Fan davon und ich hoffe, die Werbung ist erlaubt hier mit Dermanostik zusammen. Dermanostik, und wir sind mittlerweile, wie man neudeutsch sagt oder meine Kinder dazu sagen würden, Heavy User. Dermanostik ist der Telemediziner als Hausarzt, Hautarzt. Selbst eine, ziemlich genau 12 Monate her, es war kurz vor unserem Sommerurlaub, genau eine Woche, ein Kind von mir hatte einen Ausschlag. Tja, meine Frau und ich schauen uns an, sagen, naja, es ist Donnerstag, wir wollen am Samstag in Urlaub fahren, jetzt noch zum Hautarzt zu gehen, kostet uns einen halben Tag Terminsuche, Parkplatzsuche, warten, dann noch zur Apotheke und dann, was passiert? Ich sage, jetzt spreche ich die ganze Zeit von unserem Partner, der Manostik, jetzt probieren wir das mal aus. Ohne Wartezeit, Foto gemacht, das waren drei Fotos, glaube ich, sind es, eingesendet, innerhalb von 2 Stunden eine fundierte Diagnose und innerhalb von 3 Stunden, es war dann die Frage danach, sollen wir die Salbe über Ihre Apotheke, und Sie haben zufällig eine Apotheke im Haus, die über die Online-Apotheken angeschlossen ist, anliefern lassen. 1 Stunde später war das Medikament bei uns an der Haustür. Und das für 29 Euro. Aus meiner Sicht unschlagbar.
Definitiv, aber ist das denn so ein Weg, wohin sich meinetwegen auch Krankenversicherungen in Zukunft entwickeln werden, dass sie genau mit mehr solchen Apps oder mit Telemedizin zusammenarbeiten, dass man gar nicht mehr so sehr den Facharzt braucht, um da hinzugehen, sondern sagt, test erstmal ab, was du hast und danach, dann gehst du zu deinem Hausarzt. Ist das so eine Vorstellung für in 5 Jahren?
Also wir als private Krankenversicherung würden es nicht vorschreiben, sondern wir können immer über den Weg Convenience gehen.
Ja, klar.
Und ich bin auch davon überzeugt, wir werden nicht die Ärzte ersetzen, sondern ganz im Gegenteil, die Wartezimmer unserer Ärzte sind ohnehin schon überfüllt. Und viele Ärzte, die sich vor vielen Jahren gewehrt haben dazu, und ich spreche mit einigen, sagen so, ich persönlich finde es gut. Dann kommt der Arzt, also der Kunde schon vorselektiert zu mir zum Arzt. Und nicht mehr jeder. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, das muss uns gelingen, das einzuführen. Und es hat ja viel damit zu tun, wie nimmt es der Kunde an. Und jetzt nehme ich mich mal oder meine Familie als Beispiel. Wir haben eine ganz lange Hürde gebraucht, bis wir verstanden haben, wie es funktioniert. Für uns ist der Hautarzt immer noch extrem wichtig zum Screening, Ganzkörperuntersuche oder wenn man mal eine kleinere Operation hat. Es gibt ja Muttermalbeseitigung etc. Aber wenn es schnell gehen muss, wenn man sagt, es könnte was Offensichtliches sein oder für eine Erstmeinung, das ist ein gangbarer Weg, den man durchaus einschlagen kann. Und er wird uns auch unterstützen. Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Wie fühlt es sich denn an, Herr Peterson?
Also ich glaube, dass Ärzte, also wenn ich mit Ärzten rede, ich kenne auch ein paar in meinem Bekanntenkreis, die finden auch sowas gut. Also die haben einfach, die beschweren sich bei mir immer nicht über die Leute, die Probleme haben, sondern über Leute, die einfach was Einfaches haben und was weiß ich und die ihnen aber Zeit stehlen. Und dafür haben sie halt weniger Zeit für die Leute, die größere Probleme haben oder auch Leute, die größere Probleme, gar nicht so groß, aber die, wo du merkst, mit denen einfach mal 5 Minuten reden, hilft viel mehr als wie sonst was. Und ich glaube, da könnte das ganz gut helfen. Also ne, wenn ich ganz einfache Dinge mal abklären kann mit Apps und so weiter, das glaube ich auch. Die Frage ist halt nur, ob das in 5,5 Jahren, ob das einfach schon ein Standard sein wird oder ist es einfach noch eine kleine Gruppe, die das macht, aber halt der Großteil unserer Bevölkerung, die ja alle älter werden und deswegen ja nicht sonderlich technikaffin sind, Theorien zufolge, ob die das nutzen werden.
Es braucht immer Zeit und irgendwann ist der Tipping Point. Wenn wir uns selbst die Frage stellen, hätte vor 30 Jahren jeder ein smartes Device genutzt? Ja? Nein, wahrscheinlich nicht. Nee. Wenn wir jetzt mal sagen, so, was ist das meistgenutzte Gerät, wenn wir im Urlaub sind? Unser Smart Device. Wir lösen alles. Keiner von uns kauft mehr eine Landkarte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ja. Herr Peterson, aber da hat sich einiges geändert und wir sprechen ja über die nächsten 2030 Tage.
Genau, und da ist ja die Frage, ob sie so schnell Sachen ändern. Aber ich glaube, also wenn bei 2030 Tagen oder mal, ja, wieder mal so nochmal kurz auf unser großes Thema 2031, wir sprechen da von der privaten Krankenversicherung, die ist auch immer im Gespräch, wir wollen nicht, wir wollen doch, die gesetzliche ist für alle gesetzliche Systeme ist super. Was glauben Sie denn, wie gibt es die Diskussion noch 2031, hat sich dann geklärt, dass man sagt, eine private ist schon sehr gut, werden vielleicht mehr Leute private Sachen nutzen, weil sie sagen, gesetzliche ist Grundversorgung, aber private Zusatz ist viel besser. Wie glauben Sie das?
Also der letzte Satz gefällt mir natürlich sehr gut oder der letzte Teil Ihrer Frage. hier auch wieder, um uns zu kalibrieren, schauen wir doch einfach die letzten Jahre mal zurück. Also ich persönlich bin schon seit Anfang meiner beruflichen Karriere privat versichert. Liegt aber an meiner Historie. Wenn wir aber mal jetzt wirklich die Fakten sprechen lassen und sehen, wie viele Menschen sind privat versichert und wie hoch ist der Anteil der Leistungsausgaben, so sehen wir, dass im Gesundheitssystem ein größerer Anteil durch Privatversicherung finanziert wird, als es Versicherte gibt. Somit ist die private Krankenversicherung eine Stütze in unserem Gesundheitssystem, was Innovationen betrifft. Wir können alle Ärzte fragen. Viele Ärzte könnten ihre Praxen nicht mehr betreiben ohne die Privatversicherten. Ich glaube fest daran, an die Dualität, und wir werden sie auch in Zukunft brauchen. Darüber hinaus sehen wir, dass die private Zusatzversicherung, über die wir natürlich auch immer mehr sprechen müssen, von 50% aller Bundesbürger bereits angenommen ist. Sei es die private Zahnversicherung, Zusatzversicherung, sei es eine Versicherung für Naturheilkunde, eine Versicherung für den Krankenhausaufenthalt. Also die Ergänzung, das ist ja das, was Sie angesprochen haben, hat schon einen sehr, sehr großen Raum. Einen viel größeren Raum wird in Zukunft auch immer die betriebliche Krankenversicherung annehmen. Hier entlasten wir ja auf der einen Seite das Gesundheitssystem durch zusätzliche Leistungen. Der Arbeitnehmer erhält immer mehr Leistungen, bessere Leistungen, von Vorsorgeleistungen bis hin zu, im Ernstfall, ja, die Privatbehandlung vom Chefarzt im Krankenhaus. Und der dritte Gewinner ist der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber macht sich dadurch immer attraktiver. Und wenn wir jetzt auf Ihre Frage zurückkommen, wie ist die Stellung der privaten Krankenversicherung? Ja, wir sind Bedürfnisbefriediger. Und wenn wir die private Krankenversicherung oder die betriebliche Krankenversicherung nehmen, Bedürfnisbefriediger von drei Teilen in unserer Wertschöpfung. Die Gesellschaft, der Arbeitnehmer, der immer mehr Gesundheitsnachfrage hat, Megatrend Gesundheit als Stichwort, und auch der Arbeitgeber. Und von den Lösungen wird es immer mehr geben. Und das ist das, was die Privatwirtschaft und da vor allem die private Krankenversicherung leisten kann.
Wo Sie gerade nämlich BKV erwähnen, jetzt ja irgendwie, ich habe vom Gefühl her, also ich sage immer allen Leuten, ich hab wenig Ahnung von Versicherung, ich bin die Person im Raum, die am wenigsten immer hat. Ich kenne mich mit Medien ein bisschen aus. Aber ich habe das Gefühl zumindest, dass das Thema BKV immer größer wird in den letzten 3 bis 5 Jahren. Wird das so weitergehen? Also ist das gerade ein Hype oder ist das einfach eine Entwicklung, ein Trend? Was glauben Sie?
Eine Entwicklung. Wenn wir uns die letzten Jahre ansehen, so sehen wir exponentielles Wachstum. Wenn wir ganz weit zurückgehen, und ich spreche hier für die Bayerische Beamtenkrankenkasse, Teil der Versicherungskammer, für die ich auch zuständig bin und die Produkte machen darf, so können wir zurückschauen und sagen, ja, die Erfinder der betrieblichen Krankenversicherung liegt ja bei uns im Haus und war für Banken und Sparkassen zuerst gedacht. Das heißt, man hat hier einen Kollektivvertrag gemacht für die Mitarbeiter von Genossenschaftsbanken und unseren Sparkassen. Dann ist man übergegangen und hat Kollektivverträge gemacht für Kommunen und Gemeinden, für Mitarbeiter dafür, und hat es dann noch nicht geöffnet für die Firmen und kam dann im nächsten Schritt auf die Idee, naja, das, was wir für Banken und Sparkassen und auch für die Mitarbeiter der Kommunen machen, können wir öffnen. Und es ging, ich würde sagen, Jahrzehnte dahin. In den 2020ern ging es dann los, dass man es auch entdeckt hat, und zwar die Arbeitgeber für sich entdeckt haben, um dort attraktiver zu werden für die Arbeitnehmer in der Mitarbeitersuche und in der Mitarbeiterbindung. Und auch, um den Mitarbeitern wirklich was Gutes zu tun. Und jetzt sehen wir eine Marktpenetration im ersten Jahr von 1%, dann hat sich verdoppelt auf 2%. Die Marktpenetration im letzten Jahr war bei 2 bis 5%, und jetzt sind wir bei ungefähr, naja, wo werden wir liegen? Zwischen 6 und 8%, also fast jedes Jahr eine Verdoppelung. Und das heißt, wir sehen hier exponentielles Wachstum. Ich hoffe natürlich, dass das die nächsten Jahre noch weiter anhalten wird.
Ich vermute, ich wollte mich gerade auch fragen, also Sie haben es schon beantwortet, ob es genau einfach an dem Demografie liegt. Wir haben weniger Mitarbeiter und man muss einfach als Arbeitgeber auch was bieten. Und dann ist es einfach irgendwann so ein Standard wird, dass man sagt, du musst es haben, sonst. Das ist kein Bonus mehr, sondern einfach so ein Hygienefaktor, den ich einfach überall erwarte.
Also noch sind wir nicht bei dem Hygienefaktor, sondern es sind in der Tat Alleinstellungsmerkmale für Arbeitgeber. Wir sehen aber durchaus in Regionen, in denen die betriebliche Krankenversicherung gemacht wird, dass Wettbewerbsunternehmen in der Region nachziehen und es dann auch schneller nachfragen. Damit könnte man sagen, es kann Standard werden, aber aktuell ist es in der Tat ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir selbst machen ja auch Umfragen und wir sehen in der Tat, dass sich Arbeitnehmer angesprochen fühlen. Und das Schöne an der betrieblichen Krankenversicherung, das ist ein Asset und ein Vorteil im Vergleich zu einem Fitnessstudio in einem Unternehmen, es spricht alle Mitarbeitenden an, alle Arbeitnehmer und nicht nur vereinzelt. Die Nutzung liegt immer bei 100% bei der betrieblichen Krankenversicherung, wohingegen die Nutzung eines Fitnessstudios zwischen 5% und 10% liegt.
Und das wahrscheinlich auch nur am Jahresanfang. Danach wird es weniger, erfahrungsgemäß. Sie haben schon zweimal von dem Gesundheitstrend, vom Großtrend, Megatrend, Gesundheit gesprochen und auch vorhin von Innovationen, die immer mehr kommen werden. Und ich frage meine Gäste immer, welche Relevanz eigentlich so Insurtechs für unsere Branche haben. Also vor 10 Jahren, wir sind jetzt bei 2025, 2015 wurde erzählt, Insurtechs werden uns alle platt machen, die sind alle super schnell, die sind super toll und Versicherer wird es gar nicht mehr geben. Das hat nicht so ganz geklappt. Also es war nicht ganz die richtige Prognose. Aber zumindest sehe ich, dass Insurtechs gibt es immer noch und die bringen Innovation. Und die Frage ist, wenn der Megatrend Gesundheit, wenn es den gibt, und den gibt es ja, würde ich sofort zustimmen, lese ich überall, bringen dann einfach die Insurtechs Innovation in die Branche oder kommen die selbst auch aus ihrem Haus, meinetwegen, oder allgemein aus Versicherung? Was glauben Sie?
Na gut, das kann man ja mittlerweile belegen. Beides ist richtig. Ich selbst durfte ja auch mal ein Insurtech aufbauen, die Bavaria Direkt. Mittlerweile ein sehr großer Vertriebsweg bei uns im Konzern, was die Convenience-Produkte rund um Kfz betrifft. Und es ist nach wie vor einer der Innovatoren im Konzern, was ja auch ganz, ganz selbstverständlich ist. Sie kriegen mit Schnellbooten natürlich ganz andere Ideen generiert und müssen auch andere Ideen bringen, um Kunden generieren zu können. Wenn Sie das Gleiche machen wie die Incumbents, die klassischen Gesellschaften, naja, wo geht man denn dann hin? Dann bleibt man bei den klassischen Gesellschaften. Sie müssen auch anders arbeiten, Sie können andere Ideen, Sie haben keine Legacy-Systeme, Sie können ganz anders arbeiten. Wenn wir jetzt auf die Gesundheitsbranche, weil wir müssen uns ja ein bisschen abkapseln, uns anschauen, wir werden die Gesundheitsbranche nicht revolutionieren mit Insurtech. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, Telemedizin wird schon befeuert von neuen jungen Unternehmen. Und das ist auch gut so. Wichtig ist, dass man beidhändig arbeitet als Gesellschaft. Sie müssen auf der einen Seite die Innovation in ihrem klassischen Unternehmen nach vorne bringen. Es werden aber mehr inkrementelle Innovationen sein, mehr Prozessinnovationen sein. Es werden kleine Innovationen sein. Es ist aber auch gut so und es muss ja auch sein. Wir stehen ja auch als stabiles Unternehmen, 200 Jahre altes Unternehmen. Wir können uns ja auch nicht jedes Jahr neu erfinden und das dürfen wir. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehr stark kooperieren mit Unternehmen, die drastische Innovationen befeuern und mitbringen. Und genau das tun wir und haben einen sehr guten Weg für uns dafür gefunden. Und ich bin stolz, hier auch arbeiten zu dürfen, wo wir genau diese beiden Möglichkeiten haben. Wir beschäftigen eine ganze Abteilung, die sich nur mit Startups beschäftigt, die sich nur mit Insurtechs beschäftigt. Wir haben eine andere Abteilung, die beschäftigt sich nur mit Health-Techs. Was machen wir hier an der Stelle? Aber jeder von uns, jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, selbst Innovationen zu machen. Und das ist genau die schöne Ambidextrie. Und die Aufgabe von uns als Management ist es, genau diese Innovation in der Waage auszutarieren. Und es macht extrem viel Spaß und eine spannende Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in 2030 Tagen genau wieder unterhalten. Und dann wird vieles ganz normal sein, wie mittlerweile auch Digitalversicherungen ganz normal sind.
Das können wir auf jeden Fall, kann ich jetzt schon mal sagen, können wir auf jeden Fall machen. Aber mich würde gerade mal interessieren, wenn Sie nämlich sagen, Sie haben Health-Tags, Insurtechs und es gibt auch, was war es, Sie haben gesagt, es gibt auch extreme Innovationen von anderen. Haben Sie ein Gefühl, was gerade so ein Innovationsthema ist, wohin es geht und wo man sagt, das wird sich auch in 2030 Tagen durchgesetzt haben. Davon habe ich vielleicht noch gar keine Ahnung, weil ich habe es noch, also ich, also Herr Petersen, ne? Ich habe davon noch keine Ahnung, weil ich es noch gar nicht kenne, aber irgendwas, wo Sie sagen, das machen gerade viele, das wird dann der Standard sein.
Naja, also wüsste ich es, wären wir beide nicht hier. Ich würde Sie einladen und sagen, komm, wir investieren beide da rein. Wenn ich aber so sage, wo setze ich denn Chips drauf? Die Telemedizin haben wir schon ganz viel darauf geschaut. Alles rund um die künstliche Intelligenz. Und es gilt nach wie vor, 1 von 10 wird überleben von den wirklich disruptiven Ideen. Die erste Frage, die ich immer stelle, wenn einer zu mir kommt und sagt, ich habe eine gute Idee, ich habe ein gutes InsurTech, ich habe, Martin, willst du investieren, willst du mit uns kooperieren, ist immer die Frage nach dem Problem. Ich liebe nie die Lösung, die mir angeboten wird, sondern ich stelle immer die Frage, welches Problem willst du denn aus dem Orbit schießen, was willst du denn lösen? Und wenn mich dieses Problem überzeugt, dann diskutiere ich auch über die Lösung. Und ich denke, gerade das Thema die Effizienz in unserem Gesundheitssystem, aber das liegt natürlich an meinem Aufgabengebiet, wenn das gelöst werden kann, die Steuerung, wenn wir von 17 Arztbesuchen auch auf 3 Arztbesuchen runterkommen, dann wäre das ein Thema, das mich wahnsinnig interessieren würde oder interessiert mich aktuell.
Und arbeiten da auch gerade, also oder andersrum, an welchem Problem arbeiten denn gerade so die meisten Insurtechs, die auf Sie drauf zukommen? Wenn Sie fragen, welches Problem willst du lösen, gibt es die Überalterung der Gesellschaft oder ich lese, oder vielleicht liegt es daran, dass ich gerade viele Leute kenne, die sich damit beschäftigen, diese, wie heißt denn, Ewigleben.
Longevity.
Genau, das war das Wort, die mir das irgendwie gerade alle erzählen, was wir alle, ist das das große Thema, was gerade alle lösen wollen oder gibt es irgendwas, oder sind es wirklich die Prozesse von innerhalb der Branche, was die meisten lösen wollen? Gibt es irgendwas?
Ich kann mich erinnern, das ewige Leben wollten doch schon die Märchen bei Gebrüder Grimm lösen, oder?
Ja. Das ewige Leben ist auch laut Adam Swift beim Gullivers Reisen, ist das sogar das Schlimme. Also das sind die Leute, die einfach am traurigsten sind.
Ja, in der Tat. Dracula war doch auch so, es war auch das ewige Leben und war nicht besonders glücklich. Nein, Spaß beiseite. Ich kann Ihnen nicht sagen, woran die meisten Insurtechs gerade arbeiten. Da müsste es empirische Studien dazu geben. Zu mir kommen ja auch nur die, nennen wir die Startups, Healthtechs und Insurtechs, die meinen, sie könnten bei mir ein Problem lösen. Oder auch bei uns im Haus der Research. Aber um auf das Thema Longevity zu kommen, ja, das ist in der Tat ein Thema, das sehr stark bewegt und vereint ja auch genau die Themen einer Personenversicherung. Die Personenversicherung kümmert sich ja nicht nur um die Gesundheit, also Health, sondern auch um das Vermögen. Ich muss es mir ja auch leisten können. Gesund lange leben zu können, kostet auch Geld. Und jetzt gehen wir mal wieder zu unserem Bedürfnis zurück. Mein Bedürfnis ist es ja nicht, alt zu werden. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Petersen, aber alt zu werden ist kein Bedürfnis, das Alter. Das ist eine Nebenerscheinung. Was will ich denn? Ich will Spaß haben, ich will ein schönes Leben haben. Und den Ersatz für eine Krankheit zu bekommen, ist auch nicht mein Bedürfnis. Gesundheit heißt ja heutzutage nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit ist ja Energie, Ausstrahlung, gut aussehen. Und nicht nur, naja, ich kann morgen zur Arbeit oder in die Schule gehen. Ich will doch viel mehr. Und wenn ich das vereine und das möglichst lange und mir das auch bestimmt lange leisten kann, dann können wir als Versicherer einen wahnsinnig großen Teil dazu beitragen. Wir können es nicht lösen, weil das ist individuell. Herr Petersen, wenn wir zwei gefragt werden, was tun wir für ein gesundes, langes Leben, dann hören wir, wir rauchen nicht, wir machen Sport. Was machen wir denn noch alles?
Wahrscheinlich gesunde Ernährung, ne? Allgemein gute Bewegung.
Ja,
wir versuchen. Wenig sitzen, wie ich gelernt habe.
Ich stehe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht hier.
Ich auch. Ich habe auch einen Stehschreibtisch, aber ich habe da mit Ihren Kolleginnen im Vorgespräch, dass ich neulich eine Studie da ist, dass mittlerweile im Durchschnitt die Deutschen 10 Stunden am Tag sitzen.
Ja, ich glaube 11.
Und das ist ja nicht so gut.
Genau, das hat mich auch wieder dazu animiert, noch mal mehr zu stehen, mindestens die 10.000 Schritte zu machen. Ich versuche auch jede Woche 1.000 Höhenmeter zu machen am Wochenende. Also das sind alles Themen. Ja, wir machen einiges, wir müssen es uns aber auch leisten können. Und da kommen wir auch zu einer Diskussion, die gerade geführt wird. Ein Auszahlungsplan bis zum 85. Lebensjahr reicht nicht aus für Longevity. Was machen wir denn dann am 6., was machen wir denn zu unserem 85. Geburtstag? Gratulation, Herr Peterson, aber Sie sind jetzt pleite.
Ja.
Ja, die Langlebigkeit müssen wir doch versichern. Ein Auszahlungsplan reicht nicht aus. Und da können die Versicherungen extrem viel dazu leisten. Wir können nicht nur uns um Prävention kümmern, nein, sie unterstützen mit unseren Vorsorgetarifen. Wir können die Gesundheit fördern. Nein, wir können auch sagen, es macht Spaß, lange zu leben. Es absichern, das lange Leben. Und es ist doch ein tolles Gefühl.
Das definitiv. Aber gibt es schon tatsächlich Berechnungen bei Versicherungen zum Thema Langlebigkeit oder Ewigkeit? Also wird das quasi schon einberechnet, dass da irgendwelche Leute im Silicon Valley gerade dran forschen, dass man 200 Jahre alt wird? Und dann sagt man als Krankenversicherer?
Herr Peterson, streichen Sie das Wort schon. Das ist unser täglich Brot. Unsere Aktuare rechnen immer natürlich mit Sterbetafeln. Hört sich jetzt sehr hart an. Aber da sind genau diese Wahrscheinlichkeiten mit dabei. Und den Vertrag, den Sie bei uns unterschreiben in der privaten Krankenversicherung, endet nicht mit dem 85. Wenn es Ihnen gelingt, Herr Peterson, 120 zu werden, verspreche ich Ihnen mit einer privaten Krankenversicherung bei der Bayerischen Beamtenkrankenkasse oder der Union Krankenversicherung, wir zahlen auch bis zu Ihrem letzten Tag. Und zwar auch, dass es Ihnen gut geht. Wir machen mit Ihnen sogar noch im 119. Jahr die Vorsorgeuntersuchungen.
Das ist gut.
Fühlt sich gut an, oder?
Fühlt sich sehr gut an. Ich bin gerade fasziniert. Aber dass man halt schon, rechnet man aber schon mit Leuten, die 200 Jahre alt werden? Nee, oder? Weil das ja gerade der Plan ist, wie ich neulich nämlich in dem Podcast hören durfte, dass irgend so 2-3 Leute in Silicon Valley genau daran arbeiten, dann wollen die einfach 200 Jahre alt werden. Das rechnet man dann nicht, oder?
Man rechnet ja mit dem Durchschnitt. Sie rechnen ja mit dem Durchschnitt und ich gratuliere jedem, der 200 Jahre alt wird. Und es ist ja genau die Aufgabe, die wir immer wieder mit unseren Nachkalkulationen machen dürfen und müssen. Wenn wir sehen, dass die Leute 200 Jahre alt sind, dann werden wir das auch so berechnen, dass sie 200 Jahre mit uns alt werden dürfen. Wenn Sie jetzt aber einen Auszahlungsplan machen über Ihr Fondsvolumen, das Sie einbezahlt haben, dann wünsche ich Ihnen jetzt schon mal viel Spaß. Haben Sie mit 85 auch noch Lust zu berechnen, wie viel Sie sich jeden Tag nehmen dürfen, dass Sie sich's leisten können, bis Sie 100 werden? Ich weiß nicht. Also ich stelle Ihnen gerne mal die Frage, was hätten Sie denn lieber, wenn Sie 87 sind? Jeden Tag sich Gedanken machen zu müssen, wie Sie Ihr Fondsvolumen managen können. Ich weiß nicht, wie viel Sie dann angespart haben. Glückwunsch, wenn es mehrere Milliarden sind. Oder wenn Sie sagen, naja, ich bin gut versichert bei einem großen Unternehmen und ich bekomme jeden Monat eine gleichbleibende Summe ausbezahlt.
Ja, also wenn ich die Milliarden bekommen kann, nehme ich die. Ansonsten finde ich die Sicherheit schon gut.
Gibt es Studien auch dazu? Anfang der 2000er Südafrika, dann 2007, 2010 in den USA und in den letzten Jahren auch Professor Richter von der LMU in München, der genau diese Frage gestellt hat. Und in der Tat sind vor allen Dingen ältere Leute immer zufriedener, wenn sie eine gleichbleibende Summe monatlich erhalten, wie diejenigen, die ein auch größeres Fondsvolumen managen.
Passe ich dazu. Gehöre ich schon zu den älteren Leuten scheinbar.
Wir beide gehören dazu, die es besser finden. Ich persönlich finde es auch besser.
Ich persönlich finde unser Gespräch auch sehr gut. Nicht nur besser, sondern sehr gut. Ich bin aber jetzt auch fast schon am Ende. Ich habe nur noch eine Frage, bevor ich zu den zwei letzten normalen Fragen komme. Weil Sie haben vorhin schon erzählt, Sie tun auch jeden Tag Ihre Schritte tracken, 10.000 am Tag und auch 1.000 Höhenmeter. Glauben Sie, dass es einfach Standard sein wird, dass man 2031, um darauf mal zu kommen, dass alle so einen Tracker bei sich haben und alles, was sie machen, tracken? Oder ist das auch nur ein Hype gewesen? Weil es gab vor ein paar Jahren mal das Extreme. Da haben alle irgendwie getrackt. Und dann ist es ein bisschen weniger geworden. Mittlerweile laufen aber ganz viele mit diesen iWatches rum.
Gehen wir doch beide mal in unseren Bekanntenkreis. Also gedanklich. Oder alle Zuhörer. Wie viele tragen eine Smartwatch? Wie viele tragen, wenn sie unter der Woche keine Smartwatch tragen, am Wochenende eine Smartwatch? Und wie viele Leute haben wir in den letzten 12 Monaten kennengelernt, die einen Aura-Ring tragen? Ich finde, das hat zugenommen. Zumindest beim Sport. Und ich gehe jetzt, ich mache immer mittwochs und freitags Spinning. Viele Grüße an meine Spinning-Gruppe an der Stelle. Ich glaube, da ist keiner mehr dabei ohne Smartwatch. Ich kann mich nicht erinnern. Ich gehe gerade durch die Rennen. Vielleicht sprechen Sie mich jetzt dann an am Mittwoch und sagen, Martin, doch, ich habe keine. Aber es werden immer mehr. Und ich glaube, das nimmt schon zu. Gerade wenn man älter wird und die modernen Smartwatches, ich will jetzt keinen Namen nennen, können ja auch EKG aufzeichnen. Und ich weiß von meiner Frau, die vor dem Check-up von ihrem Arzt darauf angesprochen wurde, haben Sie eine Smartwatch? Können Sie an 2 Tagen ein EKG aufzeichnen und mir das vorab schicken? Auch Ärzte nutzen das schon. Smartwatches können jetzt keine Ableitung dazu, aber der Arzt hat sie darum gebeten, eine Aufzeichnung zu machen und ihr es vorab zu schicken.
Oh, also wird das, glauben Sie, das könnte? Das ist ja gar nicht mehr so lang. Sie haben recht, ganz viele Leute, also jetzt mal, ich trage keine Smartwatch, aber ich habe auch früher keine normale Uhr. Ich trage keine normale Uhr. Ich finde das nicht gut, an meinem Handy irgendwas zu haben. Aber die meisten, die haben recht, sie haben Smartwatches. Glauben Sie, das wird einfach normal werden bei Ärzten? Weil wir reden ja gerade von 2031. Dass man sagt, schick mir vorher mal deine ganzen Daten mit der Smartwatch, bevor ich dich untersuche. Und naja, der auch wiederum weniger Leute besorgen.
Und die Frage ist, wie weit sind wir denn davon weg? Jetzt kommt die elektronische Patientenakte. Wenn mal es durchdrungen ist, dass ich auch meine Smartwatch in meine elektronische Patientenakte hochladen kann. Jetzt sind es ganz einfache EKGs, wie gesagt, ohne Ableitung. Aber so eine ganz einfache Kurve mit Blutdruck. Ich kann ja auch einen Pulsoximeter, das heißt den Sauerstoffgehalt, mittlerweile auch darüber messen. Warum denn nicht? Wenn ich älter werde und mir sagt einer, der Herzinfarkt wird früher erkannt, mir sagt die Uhr nicht, was ich jetzt tun darf, sondern oder was ich nicht tun darf, sondern sagt, du kannst das auch tun. Warum sollte ich es denn nicht tun? Ist doch wahnsinnig convenient. Ich muss halt immer über meine Daten bestimmen dürfen. Also das wäre bei mir persönlich, wenn ich das kann, finde ich die Sache super. Ich habe ja keinen Nachteil dabei.
Das Einzige wäre halt die deutsche Regulatorik und Datenschutz und so weiter.
Wenn ich Herr über die Daten bin, ist ja nichts Negatives dabei.
Das stimmt.
Es muss convenient sein und ich habe einen Vorteil dabei.
Gut, und glauben Sie auch, dass es einfach Standard sein wird in 2030 Tagen?
Ich weiß gar nicht, ob es so lange dauert und was ist Standard? Also ich sag mal, bei mir in der Familie ist es bei 2 von 4 Standard.
Standard im Sinne von, dass Ärzte einfach das fordern könnten und dann hat man es einfach. Schickt das hin, die Daten von letzten.
Genau.
Mhm. Sehr gut. Ja, schön. Da sind wir jetzt mal von Smartwatch, gehen wir mal zu den letzten 2 Fragen und ich finde, das passt sehr gut zum Thema Smartwatch, denn ich frage meine Gäste immer, wie viele Faxe denn noch verschickt werden werden. Und zwar am 3. Februar 2030. Kann man einfach mal schätzen, was glauben Sie? Wie viele Faxe werden denn noch in der Versicherungsbranche verschickt werden an dem Tag?
Also wenn Sie mich persönlich fragen, dann sage ich, ich habe schon lange keins mehr verschickt.
Das sagen mir alle. Und dann aber kommt man doch immer jedes Jahr wieder auf mehrere Tausend, Hunderttausende Millionen, die verschickt werden.
Ich bin auch immer erstaunt, wie viele Krankenhäuser noch verschicken. Und ich habe neulich auch mal versucht, in einem Krankenhaus, ich musste für eine Bekannte, ich schicke Ihnen eine E-Mail. Und der Arzt sagte mir, das darf ich nicht. Ich soll ihm einen Fax schicken. Und dann sage ich, das kann ich nicht. Wir haben uns dann auf den Postweg geeinigt. Ich weiß, dass in der Branche, ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, ich weiß, dass hier bei mir in meinem Umfeld keine Faxe mehr verschickt werden, weil ich mich neulich auch mal nach einer Faxnummer erkundigt habe. Meine Assistentin sagte mir, wir haben keine mehr. Wie viel sonst in der Versicherungsbranche? Hätten Sie mir vorher gestellt, die Frage, hätte ich mich erkundigt, wie viele Faxe wir hier in der Versicherungskammer erhalten? Ich weiß es schlichtweg nicht. Ich weiß aber, dass gelegentlich vor allen Dingen im medizinischen Sektor noch einige verschickt werden. Ja.
Dann ändere ich die Frage in der Hinsicht, glauben Sie, dass 2031 noch Faxe im medizinischen Bereich, also in Krankenhäuser geschickt werden müssen, oder glauben Sie, wir sind einfach digital so weit, dass es einfach sagt, man, Faxe brauchen wir nicht mehr, jetzt geht auch mal E-Mail?
Wenn mich normalerweise einer fragt, was ich glaube, antworte ich immer, mein Bruder ist Pfarrer, der glaubt, ich bin Betriebswirt. Ich versuche immer Fakten sprechen zu lassen. In dem Fall sage ich, ich weiß es gerade nicht. Wenn ich mich nach einem Wunsch frage, also, oder wenn Sie mich dann, ich stelle mir immer die Frage, warum tun wir es? Also das ist eher meine Frage. Warum würden wir es tun?
Ich glaube, es ist eine Regulatorik. Das wurde mir von, ich stelle die Frage auch mal so Startups zusammen, so, ich kann Ihnen sagen, die pessimistischsten Schätzungen zu dieser Frage kommen von Startups und Insurtechs, die einfach nämlich sagen, die Regulatorik ist so schlimm, du wirst auf jeden Fall, werden da noch 10% mindestens von dem, was heute verschickt wird, verschickt werden.
Ich kenne immer nicht die Regulatorik, die vorschreibt, dass ich einen Fax schicken muss. Ich habe es mal hinterfragt und da hieß es, es muss in Schriftform passieren. Schriftform heißt nicht Fax. Aber jetzt bin ich auch kein Jurist. Ich habe in keinem Gesetzestext bisher gelesen, Sie müssen ein Fax verschicken. Es gibt Alternativen dazu. Komischerweise kann ich ja auch, zumindest hatte ich mal einen Rechner während des Studiums, da konnte ich etwas einscannen und dort gab es an dem Rechner die Faxfunktion. Was ist da der Unterschied zu einer E-Mail mit Anhang? Aber sei es drum, ein Techniker wird es mir erklären. Ist nicht mein Metier. Meine Aussage, ich verschicke keine Faxe mehr, habe auch schon lange keines mehr verschickt. Herr Peterson, wenn Sie einen Fax wollen von mir, dann werde ich ein Faxgerät finden hier im Haus oder ich gehe, vielleicht gibt es noch bei der Post eines und ich schicke Ihnen gerne eins.
Das ginge nicht, weil ich habe auch kein Faxgerät, was eins empfangen könnte. Das wäre also schlecht. das war meine letzte Frage ist immer, was möchten Sie in Ihrem Zukunfts-Ich sagen, wenn es das, was wir heute erzählt haben, in 2030 Tagen, also am 27. Februar, sich nochmal anhört? Was möchten Sie sich selbst sagen?
Die Frage hat mir schon mal einer gestellt und da ist mir damals schon ein Zitat eingefallen aus dem alten Griechenland und ich glaube, es war Perikles, 500 vor Christus. Jetzt, ich bin aber auch kein Historiker, aber mir hat das Zitat so gut gefallen. Und ich sage meinem Ich, und das sage ich mir oft, es kommt nicht darauf an, die Zukunft zu kennen. Es kommt darauf an, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Und wenn uns das gelungen ist, dann haben wir wahnsinnig viel gewonnen.
Das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich dafür. Es war ein sehr schönes Gespräch, Herr Bleicher.
Ich sage vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht und das nächste Mal bin ich besser vorbereitet und weiß auch, wie viele Faxe wir in Zukunft verschicken werden.
Weitere Interviews, die Podcast-Trilogie Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus und sämtliche dazugehörigen Inhalte finden Sie unter www.versicherungsbote.de/2030. Und zum Schluss noch der Hinweis, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Versicherungsfunk auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und uns gut bewerten würden. Vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig.